Charles Wesley hätte sich gefreut, uns jetzt hier singen zu hören, ein Lied, das er im 18. Jahrhundert geschrieben hat. Schönes Lied, das uns unseren Herrn vor Augen führt. Und ja, jetzt kommt Vers 17 bis 23. Morgen ist der schönste Teil, morgen früh, Vormittag noch, der Segenswort. Aber jetzt wird es auch schon wesentlich besser. Und jetzt endlich beendet Judas, beendet fast diese schmerzliche und schonungslos offene Diagnose. Judas 17 bis 23. Schön, dass ihr es bis dahin ausgehalten habt. Ihr aber, das ist schön, dieser Eingang, ihr aber. Man muss nicht einfach das machen, was alle machen. Man kann einfach auch sagen, ja, die Mehrheit denkt so, aber ich denke anders. Ihr aber, ich komme aus einem freiheitsliebenden Volk, ich lasse mich nicht sehr gerne bevormunden, irgendwo in der Politik oder sonst wo. Und mir gefällt das immer, wenn so der Gegensatz aufgezeigt wird. Ihr aber, es geht auch anders. Man muss nicht alle negativen Erfahrungen auch als Gemeinde selbst machen. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Die Mahnungen, die hier stehen, dienen uns, dass wir bewahrt bleiben. Man muss nicht jeden Fehler, den Gläubige vor uns schon gemacht haben in den vergangenen Jahrhunderten, nochmal machen. Man kann aus Fehlern auch lernen. Es ist enorm hilfreich. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Judas selbst war ja kein Apostel. Er war Sklave Jesu Christi, aber er verweist hier auf die Apostel, die ja eine besondere Aufgabe hatten, auch bei der Gründung der Gemeinde Jesu. Und auf dieser Grundlage wurde ja die Gemeinde aufgebaut, auf der Apostellehre. Sie hatten eine besondere Vollmacht, ein besonderes Wort auch von dem Herrn mitbekommen. Dieser Dienst der Apostel ist vorbei, auch wenn das heute in der Christenheit wieder anders propagiert wird. Es gibt heute diese Apostel nicht mehr und so haben auch manche Dinge aufgehört, die mit dem Dienst der Apostel zusammenhingen. Gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Erinnert euch. Gottes Wort ist uns gegeben, dass wir uns immer wieder erinnern, deshalb lesen wir immer wieder dieselben Texte, deshalb schlagen wir immer wieder das gleiche Buch auf. Und das ist eine Grundlage und das ist eine Erinnerung, die einfach nur heilsam ist, die einfach gut ist für unser Leben, unseren Glauben. Das Wort wird öfters gebraucht und es gibt da verschiedene griechische Wörter, die an dieses Erinnern deutlich machen. Das ist gegen das Vergessen. Und Judas erinnert an das, was die Leute wussten, die Leser. Es sind die Apostelworte, die überliefert sind und die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus hat selbst ja sehr eindrücklich von diesen Zeiten gesprochen. Und die Apostel haben es immer wieder den Gläubigen gesagt. Wir lesen das im Matthäusevangelium, Matthäus 24, in diesen Reden, die der Herr sagt, über verschiedene Zeitepochen, aber auch für diese Zeit, was kommen wird und was damit zusammenhängt. Sie sagen euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Am Ende der Zeit. Wir leben in dieser Zeit. Das ist nicht eine zukünftige Zeit. Es gibt immer wieder auch, wo Dinge besonders hervortreten. Aber das, was hier Judas schreibt, Mitte des ersten Jahrhunderts, das ist die Zeit, von der er spricht, in der wir leben. Und die mit dem ersten Kommen Jesu auch begonnen hat. Und wir sollten immer darauf gefasst sein, diesen Dingen auch zu begegnen. Und er spricht hier von Dingen, die diese Leute mitbringen. Es werden nochmal drei Eigenschaften gezeigt. Vers 19, das ist einfach auch nochmal eine Erinnerung, nochmal Charaktereigenschaften, drei klare Anzeichen, woran man falsche Leute erkennen kann. Menschen, die in die Gemeinde kommen und Unheil stiften, sie verursachen Trennungen. Das erste, sie sind irdisch gesinnte Menschen und sie haben den Heiligen Geist nicht. Das sind drei Kennzeichen. Sie verursachen Trennungen. Spaltungen entstehen, wenn die Wahrheit des Wortes Gottes verdreht wird. Es ist immer eigenartig, so eine Beobachtung, dass die, die am Wort Gottes festhalten, sich immer erklären müssen und immer sagen müssen, warum sie so denken. Normalerweise müssen die, die was Neues bringen, müssen ja sagen, warum sie sich vom Wort Gottes entfernen. Aber das wird oft so rumgedreht. Charles Spurgeon hat in seiner Zeit im 19. Jahrhundert gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, in der Lehre über Gott, außer es ist falsch. Man kann an vielen Dingen, da gibt es überhaupt keine Frage. Und jeder, der ehrlich ist, weiß, das sagt die Schrift. Und deshalb sollte man einfach auch da stur sein, festhalten. Und dann wird ja ganz viel auch so gesagt, was der Herr alles gesagt hat und alles meint und wie die Bibel zu verstehen ist, wo man wirklich aufpassen muss. Wie gesagt, nichts dazu tun, nichts dazu wegtun. Wir können das nur in Demut tun. Wir alle wissen, dass wir auch uns irren können. Wir haben einen Papst aufgegeben, der hat sich oft geirrt und muss an die Stelle nicht noch neue Päpste setzen, die wieder irgendwie uns irgendwelche Wahrheiten verkünden, die dann auch nicht stimmen. Sondern die Wahrheit, also der Herr ist der Herr selbst, ist sein Wort und wir können nur in Demut dieses Wort lesen und studieren. Und ich kann immer nur sagen, das, was mir an Erkenntnis geschenkt worden ist, was ich gelernt habe, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was Gott offenbart hat. Und wir müssen jeden Menschen, egal wie besonders der ist, müssen wir prüfen anhand der Schrift. Und also dieses, dass man da vorsichtig ist. Und es werden Trennungen. Manche Trennungen müssen sein, manche Trennungen sind sehr schmerzhaft, besonders auch, wenn es Trennungen gibt aus persönlichen Gründen. Jetzt keine geistlichen Gründe, sondern einfach nur, weil zwei Dickköpfe nicht miteinander können. Das hat es leider auch immer wieder gegeben. Und das sollte man versuchen. Das ist, auch da ist eine Erfahrung, das ist gerade wenn, und ihr kennt das ja auch, dass die Gründung von Familien oft, von Gemeinden oft mit Familien zusammenhängt. Und wenn man Großfamilien hat in einer Gemeinde, dann ist natürlich jeder Familienkonflikt automatisch auch ein Gemeindekonflikt. Und wenn große Familien, und es gibt ja Familien mit 10, 15 Kinder, erwachsenen Kinder und Enkelkinder und Urenkel, erzähle ich euch auch nichts Neues, dann, wenn dann Gemeindefragen alle zu Hause am Frühstückstisch beschlossen werden, dann ist das auch geistlich nicht gesund. Man kann das machen, aber es ist unweise. Und von daher ist es immer gut, auch wenn neue Leute dazukommen und aufgenommen werden, weil die hinterfragen auch manches, die durchmischen auch schon mal etwas. Das ist sehr hilfreich. Muss man nicht, man kann auch nur unter sich sein, nur es ist geistlich. Und das ist das Geschenk auch der Gemeinde Jesu, dass man sich öffnet, auch anderes mal zu sehen, zu hören, nicht um Durcheinander zu haben, sondern weil man weiß, demütig, wir haben die Wahrheit jetzt auch nicht gepachtet und wir können uns auch irren und wir können auch in Erkenntnis zunehmen. Ist ja auch nicht verboten. Und dass man Dinge jetzt tut, die man vielleicht vor 10 Jahren noch ganz anders gesehen hat. Das ist ja auch ein Prozess. Also, und es sind irdisch gesinnte Menschen. Das ist etwas, was wir immer wieder lesen. Das sind natürlich seelische Menschen. Psychikos steht da im Griechischen. Das ist einfach auf diese Welt ausgerichtet. Das ist notvoll. Und das merkt man sehr schnell an den Worten, an dem Verhalten von Menschen, die einfach nur auf die Welt ausgerichtet sind und nicht auf den Himmel, nicht auf das Reich Gottes. Jakobus, Der Bruder von Judas schreibt in Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Johannes, der Apostel Johannes, schreibt in 1. Johannes 2, Vers 17, oder ab Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Steht auf dem Grabstein von Moody, dem Evangelisten Moody. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist immer auch eine Gefahr, eine Verweltlichung. Und sie haben den Heiligen Geist nicht. Das ist Pneuma. Das ist nicht so einfach auszusprechen. Man muss auch da sehr vorsichtig sein, aber man muss wissen, es gibt eben nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch den Unheiligen Geist. Und auch davon spricht die Bibel. Und manchmal hat man auch den Eindruck, hier ist wirklich ein falscher Geist, der hier regiert, der hier Menschen bewegt. Und manche geben etwas vom Heiligen Geist aus, was einfach selbst produziert ist. Auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu oft sagt, der Herr hat mir gezeigt. Das ist auch so eine wunderbare Formulierung, wo ich ja einen ganz hohen Anspruch erhebe. Wir haben manchmal Mitarbeiter, die rufen mich an und sagen, der Herr hat mir gezeigt, so und so, oder hat uns gezeigt und fragen mich danach meiner Meinung. Dann sage ich, weil ich Missionsleiter bin, ja, dann sage ich, wisst ihr, wenn der Herr euch was gezeigt hat, dann kann ich ja nicht was anders sagen. Dann wer bin ich denn? Nur, ihr müsst wissen, was ihr da macht. Und der Herr hat mir gezeigt, wie oft ist das auch schiefgegangen. Und wir sollten sehr kritisch sein gegenüber allem, was aus uns herauskommt. Also so Gedanken, die einem kommen, ist nicht alles vom, auch als Kind Gottes habe ich nicht nur den Heiligen Geist. Und nicht jeder Gedanke, der nachts zwischen 2 und 3 mir durch den Kopf geht, der ist gut. Und das klingt manchmal fromm, aber ja, es ist gefährlich. Muss einfach wissen, ist eine Gefahr, muss nicht, aber dass man da wach ist. Und jetzt kommt das wunderbar Aufbauende. Wie gehen wir jetzt mit all dem um? Wie gehen wir um mit so einer Gemeinde, wo dieses Gefahrenpotenzial da ist? Was können wir machen? Und das ist schön jetzt im Judasbrief, dass er schreibt jetzt nicht über das gemeinsame Heil, aber jetzt tut er nochmal wirklich positiv aufbauend, egal wie es bei euch geht, egal wie es aussieht, egal wie viel Durcheinander ihr habt. Jetzt Vers 20, ihr aber, Geliebte, es kommt nochmal, ihr aber. Steht ja mehrfach hier. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Es gibt in diesem Abschnitt, Vers 20, 4 Verben, Tätigkeitswörter. Das ist ja aufbauend jetzt. Ein Verb, was man tun soll. Erbauen, beten, erhalten, warten. Erbauen, beten, erhalten, warten. Wenn man jetzt die Grammatik sich anschaut, was ja nicht verkehrt ist, weil die Grammatik gibt etwas wieder über die Struktur eines Satzes und hilft auch, Haupt- und Nebensätze zu verstehen. Und die Grammatik, leider ist das in Übersetzungen nicht immer deutlich. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr jetzt vor euch habt, aber hier klingt das alles so irgendwie so auf einer Ebene. Vier Verben, vier Tätigkeiten, die man so eigentlich so auf einer Ebene miteinander tut. Aber es gibt vier Verben, aber es gibt nur einen Imperativ. Und alles andere sind Partizipien. Hat man in der Schule mal gelernt, dass Partizipien aufgelöst werden müssen. und diesem Imperativ untergeordnet sind. Und man muss eigentlich jetzt hier übersetzen, und das ist der Imperativ, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das ist der Imperativ, das ist die Aufforderung. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Und jetzt muss man sagen, indem ihr euch erbaut auf eurem heiligsten Glauben, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr im Heiligen Geist betet, und erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das ist eigentlich die ganz einfache grammatikalische Auflösung. Und die hilft. Also wir haben die Aufforderung, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wir haben das ja am Anfang gesehen, heute Morgen war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir in Christus da bewahrt sind und in der Liebe Gottes erhalten, wird uns jetzt gezeigt, wie wir das tun können. Und das steht natürlich auch im Zusammenhang mit dem Vers 24, mit dem Segenswort, aber das gucken wir morgen erst an. Wie können wir diese Liebe Gottes bewahren? Ja, das wird ganz einfach hier beschrieben. Erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Das ist eine interessante Formulierung, weil wir normalerweise so nicht reden. Wir sprechen, erbaut euch auf eurem Glauben. Wir gebrauchen selten in unserer Sprache, sprechen wir von unserem heiligen Glauben. Oder? Wenn man so selbst sich mal prüft, das gebrauchen wir eigentlich selten, dass wir von unserem heiligen Glauben, von dem heiligsten Glauben sprechen. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das so ausgedrückt wird, von dem heiligsten Glauben. Warum heißt das heiligster Glaube? Das ist ja jetzt wieder eine Erklärung, grammatikalisch schon. Es ist der Glaube, der den Heiligen überliefert wurde. Das ist nicht ein subjektiver Glaube des Einzelnen. Der Glaube gehört nicht uns selbst. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesem, mein persönlicher Glaube. Wir haben keinen persönlichen Glauben, wir haben einen gemeinsamen Glauben. Und wenn ich zum Glauben finde an den Herrn Jesus, dann werde ich Teil seiner Gemeinde, seines Leibes. Und ich habe das alles immer in der Pluralform. Dieser Individualismus, dass man auf der einen Seite natürlich zu Recht sagt, tu Buße und glaub an das Evangelium, kehr um. Dieser Aufruf an den Einzelnen. Aber der führt mich immer in die Gemeinschaft und die Segensverheißungen, die uns der Herr schenkt und auch die uns gegeben werden, auch im Neuen Testament, überhaupt im Wort Gottes, die richten sich immer an die Gemeinde. Wir haben den Segen dann, wenn wir Teil des Leibes sind. Und nicht in so einer individuellen Beziehung. Da muss man schwer aufpassen heutzutage, dass man nicht sich löst von dem Leib und sagt, ich kann das auch ganz alleine. Das war ein bisschen eine Schattenseite auch in der Corona-Zeit, wo der Teufel auch manchen Einfluss genommen hat, auch auf das geistliche Leben. Da muss man aufpassen und vor allen Dingen müsste man an manchen Stellen mal wieder zurückdrehen und aufpassen, dass man mal wieder in die Gemeinschaft kommt. Ich meine, das musste man auch schon in der Corona-Zeit. Aber nur, dass man, wenn man Fehler gemacht hat, dass man merkt. Ich habe das in einer Gemeinde mal erlebt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert war. Aber da waren ein paar Leute da und die meisten aus der Gemeinde waren online zugeschaltet. Mir fällt das immer schwer, wenn ich spreche zu einer Gruppe, die ich nicht sehe. Das ist die noch nicht mal schattenhaft sehe. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es gesagt habe oder ein Bruder gesagt hat. Ich habe gesagt, was ist denn hier passiert? Das war kurz nach einige Monate schon nach Corona. Eine ganz normale Gemeinde, die normalerweise immer beieinander. Aber die hatten sich daran gewöhnt, alles online nur noch. Ist ja viel bequemer. Und dann habe ich gesagt, ich mache hier nur weiter, wenn die sich noch bewegen können, jetzt hier in das Haus kommen. Und da haben wir eine halbe Stunde Lieder gesungen und gewartet, bis alle, die nicht im Rollstuhl saßen und sich nicht mehr alleine bewegen konnten, bis die da im Haus waren. Weil ich habe gedacht, ich werde verrückt hier. Was gewöhnt ihr euch an? Und dieses, der Glaube auf eurem heiligsten Glauben, das ist, der Glaube ist die persönliche Antwort des Einzelnen auf die Einladung Gottes, aber ich werde Teil dieses Gemeinsamen, den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Glaube ist ein Bekenntnis zum Wort Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig. Betet im Heiligen Geist. Manche fangen dann direkt an zu zittern und irgendwo Schnappatmung zu haben. Man kann gar nicht ohne den Heiligen Geist beten. Das ist eigentlich eine Formulierung, die das einfach ausdrückt, eine geistliche Wahrheit. Man kann nur im Heiligen Geist beten. Das ist keine besondere Gebetsform, sind keine besonderen Gebetsworte, sondern das ist die ganz einfache geistliche Praxis. Das Beten hängt immer mit dem Heiligen Geist zusammen. Paulus spricht das ja im Römerbrief auch an. Und nur, dass man da in Römer 8, Vers 26 ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Die unaussprechlichen Seufzer des Heiligen Geistes. Da werden auch selten Predigten drüber gehalten. Was ist das? Und müssen wir jetzt nicht klären. Hier wird das gemeinsame Gebet betont. Auch das ist interessant. Betet im Heiligen Geist. Das ist eine Pluralform. Wir beten miteinander und beten füreinander. Und wer für andere betet, der streitet sich auch nicht so schnell. Das verändert ja auch mein Herz, wenn ich konkret bete und wenn wir gemeinsam beten für Menschen. Und wir warten, wir erhalten uns in der Liebe Gottes, indem wir warten. Jesus Christus, wir haben das eben schon ein paar Mal gesagt, das ist was Wesentliches unseres Glaubens. Und jetzt wendet sich Judas nun der Frage zu, wie gehen wir jetzt mit den Menschen um, die diese Barmherzigkeit und Gnade noch nicht richtig erkannt haben oder die sich eingeschlichen haben, wie gehen wir damit um? Ich habe deshalb darüber geschrieben, weggehen oder bleiben und kämpfen oder Mission oder Tod. Das ist immer einfach, wegzugehen. Das ist natürlich heute in unserer Zeit leicht gemacht, wo man auch beweglich ist, wo man jetzt auch einen Ort sehr schnell verlassen kann und fährt dann weit. Es gibt sicherlich Gründe dafür, dass wir das müssen. Es gibt Gründe in der Entwicklung einer Gemeinde, wo man sagen kann, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten und auch in der Verantwortung vor meiner Familie, das geht nicht. Da ist ein Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr erklären kann, was hier geschieht. Aber man sollte das sich nicht zu leicht machen. Und das ist, was hier jetzt steht, Vers 22 und 23, diese Worte, die wir zum Schluss noch betrachten. Der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Judas spricht hier von drei verschiedenen Gruppen. Man könnte auch zwei Gruppen hier sehen. In der Schlachter-Übersetzung hat man den Eindruck, es sind zwei Gruppen. Andere sehen da auch vier Gruppen, die sich durch die gewissen Leute, die sich eingeschlichen haben, den Glauben angegriffen werden und die, ja, wo jetzt die feststehen, achten sollen, wie gehen wir damit um. Das sind die Zweifler. Die Zweifler, die einen, die zweifeln, erbarmt euch. Es sind diejenigen, die im Feuer sind, die aus dem Feuer gerissen werden sollen. Und es sind diejenigen, die für einen selbst eine Gefahr sind. Ohne, dass man, indem man das vom Fleisch befleckte Gewand hat. Das sind diese, für mich jetzt drei Gruppen, aber man kann auch da zwei oder vier rausmachen. Aber die Zweifler. Das ist die erste Gruppe. Wer sind diese Zweifler? Das ist der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Es sind Leute, denke ich, die durch diese gewissen Leute verunsichert wurden und sich auf falsche Gedanken eingelassen haben. Die wissen letztlich eigentlich nicht, was richtig ist und man schwankt dann hin und her. Und es gibt heute viele Botschaften aus der Christenheit, die Gläubige einfach verunsichern in ihrem Glauben. Und das ist für Glauben und Vertrauen etwas sehr Ungutes, wenn man verunsichert wird. Ein Kind, das dem Vater vertraut, hat Schwierigkeiten, an einer zitternden Hand zu gehen. Wenn der Vater nicht Gewissheit hat, wenn der Vater nicht das ausstrahlt, fest zu sein. Ein Kind spürt das sofort, wenn der Vater oder wenn die Eltern den Weg nicht kennen und solche Situationen entstehen. Und von daher sind diese zweifelnden Menschen, das ist eine Riesennot. Und du wirst ja heute, wenn du dich ihm öffnest, was in der Christenheit alles kommt an Botschaften, da wirst du ja wirklich verunsichert. Das fällt einem ja schon schwer zu sagen, ja, sind das alles keine Christen, die so und so einen Unsinn erzählen? Wenn man das Wort evangelikal hört, ich finde das sehr unglücklich, das Wort, aber was wird da in der Öffentlichkeit, was wird in den Medien dieses Wort verwendet, wo ich Leute sehe irgendwo aus der Welt, wo ich sage, ja, Entschuldigung, das ist nicht meine Blutgruppe, da habe ich massive Probleme. Aber die reden fromm, die beten fromm, die machen wer weiß was, alles im Namen Jesu, das ist schwierig. Und dann fängst du an zu zweifeln. Sind wir denn wirklich, muss das denn sein, dass man so eng das sieht? Sind wir denn wirklich nur wenige? Das ist, und diese Leute haben dann durch diese verschiedenen Einflüsse Zweifel an ihrem Lebensstil oft. Dann kommen Fragen, gerade als jüngerer Mensch, ich kann ja so schön hier nach rechts gucken, sitzen fast nur junge Leute, da hinten wird die Statistik etwas gehoben. Und dann gibt es noch welche, die so mittendrin sind. Das ist, aber dass man dann fragt, ist das denn, muss ich denn wirklich so, das so eng sehen? Haben meine Eltern, sehen die das nicht ein bisschen zu eng? Ist ja klar, dass diese Fragen kommen. Und diese Zweifel, die muss man ernst nehmen. Und die führen dann kurz oder lang auch zum Streit. Und jetzt wird hier gesagt, der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Dass man Verständnis dafür hat, dass Menschen verunsichert werden in ihrem Glauben. Und dass man nicht mit dem Finger immer auf jeden zeigt, der irgendwo mitgerissen wird durch irgendwelche Botschaften, die jemand aufgeschnappt hat, sondern dass man erkennt, da ist jemand falsch einfach, ist unter falsche Einflüsse gekommen. Und da sollte man nicht drauf rumhaken und drauf rumschlagen, sondern Erbarmen zeigen, Geduld haben, zeigen, du, können wir mal darüber sprechen, können wir uns mal unterhalten, sag mal, wie kommst du auf die Ideen, du brauchst plötzlich Worte in deinem Glauben, wo kommen die her, die hast du bei uns nie gehört. Ja, ich habe den Artikel gelesen, ich bin da gewesen. Und dann, dass man darüber spricht. Dieses Erbarmen, was wir füreinander auch brauchen. Dass wir uns nicht zu schnell einfach abschießen. Und wenn einer irgendwo sich falsch verhält, wenn einer eine falsche Entscheidung getroffen hat, wenn jemand irgendwo eine falsche Lehre plötzlich hat, wir brauchen dann noch Geschwister, Brüder zu Brüdern und Schwester auch für Schwestern, die einfach mal sich Zeit nehmen, mal zusammensitzen und sagen, können wir mal darüber reden. Und dass Leute das auch aussprechen können und nicht direkt das volle Geschütz auffahren und dann fliegen die Kanonenkugeln da vor aller Mannschaft. Das ist, ich finde das so wertvoll hier, was hier auch steht. Der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Habt Mitleid, habt herzliches Erbarmen. Und versucht sie auch zurückzubringen. Der anderen rettet sie, steht hier diejenigen, die im Feuer sind, aus dem Feuer reißen. Es gibt Gläubige, die nicht nur zweifeln und verunsichert sind, sondern sie haben bereits völlig falsche Dinge übernommen. Und die suchen die Gemeinschaft mit den Spöttern. Und die sind mehr in der Welt als im Haus Gottes. Und sie sehen plötzlich viele Dinge völlig anders, wie man früher gesehen hat. Und dann kommen dann so Ausdrücke. Ich kenne das ja aus ganz vielen Diskussionen. Da kam eine Zeit lang, wurden dann immer, wenn so Streit entstand und über biblische Wahrheiten, dann hörte man immer, ich war mal in so einer stundenlangen Diskussion, da wurde uns immer von Leitern gesagt, das war im Missions Werkebereich. Ja, man muss die Dinge heute differenzierter betrachten. Wenn ich das Wort höre, man muss das differenzierter betrachten. Als ich mit dem Bruder, wo ich war bei dieser Konferenz, bei dieser Tagung, wir hatten eine sehr einseitige Sicht von manchen Fragen. Wir wurden da kamen so unter Feuer. Und da wurde uns immer gesagt von Leuten, zu denen ich zum Teil auch aufgeschaut habe, also die mir auch irgendwo Vorbild waren im Grunde genommen. Aber dann immer, ja, ihr müsst das viel differenzierter sehen. Und als wir im Auto zurückfuhren, guckten wir uns an, mein Bruder und ich, und wir haben uns einfach nur die Frage gestellt, wo steht eigentlich in der Bibel das Wort differenziert? Wo steht das eigentlich? Man muss das differenzierter sehen. Da kommen plötzlich Worte aus dieser Welt in eine geistliche, in die Gemeinde hinein, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht die Frage. Oder was manchmal auch gesagt, es gibt keine leichten Antworten. Doch, es gibt schwierige Fragen und es gibt leichte Antworten. Es gibt nicht auf alles eine leichte Antwort, aber auf viele Dinge gibt es einfach, wenn man den Mut hat, die Bibel aufzuschlagen und sich darunter stellt, gibt es leichte Antworten. Die sind schwer manchmal umzusetzen, sind auch unbequem. Ich habe mich auch geärgert. Ich habe als junger Christ angefangen, die Bibel durchzulesen, von vorne nach hinten immer wieder, und hatte dann so ein Malsystem. Ich bin jemand, der immer viel in der Bibel rumgemalt hat. Für manche ist das ehrfurchtslos, ich weiß das, aber das ist für mich ein Arbeitsbuch. Mir fallen auch die Bibeln immer auseinander. Ich muss immer dann neue Bibeln haben wieder, weil ich schimpf dann immer über die Herstellung, dass sie überhaupt keine richtigen Bindungen machen können und so. Und markiere dann immer. Und jetzt sind mich auch wieder hier zwei Deckel, aber ich habe noch einen Lederumschlag, hält das noch zusammen. Der andere gibt noch ein Klebeband, kann man noch drüber machen. Ich weiß als junger Christ auch, wenn du das alles liest, und dann habe ich markiert, was tut Gott, was tut der Mensch, was muss ich tun, wo sind Verheißungen und so, immer so. Jeder hat so seine Systeme. Und ich habe mich geärgert über manche Bibelstellen. Weil unser Herr auch in jedes Thema unseres Lebens reinspricht. Wo ich denke, ja, muss denn da Gott auch noch was zu sagen? Kann ich denn noch irgendwo so ein Privatleben haben? Und das merkst du bei dem Herrn, wenn du die Bibel aufschlägst. Nee, der Herr nimmt dir dein Privatleben. Auch da ist er noch Herr drüber. Und das ist gar nicht so einfach. Und da muss man wollen und da muss man sich helfen. Aber das sind Leute, die einfach mit sowas, oder es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Ja, das ist in mancher Richtung, stimmt das. Aber es gibt auch Schwarz und Weiß. Das hilft in manchen geistlichen Fragen nicht. Dieses Gerede oder Lehre trennt und Liebe eint. Die Bibel kennt den Unterschied nicht zwischen Lehre und Liebe. Wer mich liebt, der hält mein Wort, hat unser Herr gesagt. Deshalb kann ich überhaupt keinen Widerspruch da versuchen aufzubauen. Ja, wenn wir uns in Lehrfragen, dann da trennt ja immer nur, wir müssen uns lieb haben. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja, aber wo steht das denn? Wo steht das denn? Und wie begegnen wir solchen Menschen? Weil das ist, und da brennt es bei manchen lichterloh. Muss man wirklich sagen, das sind Leute im Feuer. Und die leben hochgradig gefährlich. Wir müssen, und das Bild, das hier gebraucht wird, ist schon sehr deutlich, dass man Respekt hat vor dem, was Leute dann auch an Überzeugung haben. Da ist ein Feuer. Ich war ein paar Jahre bei der Feuerwehr und wurde ausgebildet für Einsatz und Ersteinsatz im Brand. Das war in der Schweiz. Und dann, ich meine, man kriegt einen riesen Respekt vor der Macht des Feuers. Und das lernt man. Und man rettet nicht Menschen aus dem Feuer, indem man einfach unvernünftig irgendwo reinspringt. Sondern es geht immer auch um Eigenschutz und es geht darum, wie kann ich die Rettung wirklich auch durchführen. Und das sollte man wissen, dass das, wenn man in diese geistlichen Diskussionen geht, das fängt in der Familie an und das geht in der Gemeinde und in der Welt weiter, ist das immer ein geistlicher Kampf. Und man sollte da nicht zu leichtfertig sein. Und es schadet uns nichts, wenn man sagt, du, ich hab ein schwieriges Gespräch mit unserem Sohn und betet einfach mal dafür. Ich muss euch jetzt keine Details sagen und so, betet einfach dafür. Ich habe ein schwieriges Gespräch am Arbeitsplatz und so, wo ich weiß, dass es immer ein geistlicher Kampf auch. Und dass wir einander da ermutigen und helfen. Und das erkennen. Reißt Menschen, rettet Menschen, wie es ja heißt, indem er sie aus dem Feuer reißt. Indem er sie aus dem Feuer reißt. Und wir können Menschen nur herausreißen durch das Wort. Es geht nur mit dem Wort Gottes. Es geht nicht mit Mitgefühl und Verständnis für alles und jedes, sondern einfach sagen, du kämpfst hier mit dem Wort Gottes und damit mit dem Herrn selbst. Und pass auf, was jetzt passiert. Und sei wachsam an der Stelle. Das ist, Jakobus spricht das ja auch an, wenn jemand von der Wahrheit abirrt, in Jakobus 5 steht das, dass man jemanden zurückführt und von diesem verwirrten Weg. Ich möchte euch einfach Mut machen dazu, dass man nicht zu schnell Geschwister einfach fallen lässt und auch nicht Geschwister einfach gehen lässt. Es ist auch hilfreich, wenn man ab und zu sich mal als Gemeinde auch fragt, wer war mal hier, wer kommt nicht mehr und warum nicht. Und dass man sich gemeinsam demütigt unter dem Herrn und nicht einfach sagt, ja, die wollten das ja, die sind schuld, sondern in der Nachfolge des Herrn müssen wir uns eigentlich immer gemeinsam demütigen und sagen, und wir wollen alles dran setzen, um Geschwister wieder zurückzugewinnen. Nicht falsche Lehren oder irgendwas, aber nicht, weil es ist schlimm, wenn Leute dann ganz vom Glauben auch weggehen. Und dann kommt die dritte Gruppe, da ist Judas jetzt ziemlich radikal, diejenigen, die für einen selbst eine Gefahr sind. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Es gibt Leute, die so gefährlich sind, dass man keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben sollte. Es gibt auch Leute, die einen Einfluss verbreiten, einfach durch die Art, auch durch diese dominierende Art, die sie vielleicht haben, herrschende Art, wo man einfach sagen muss, ich muss aus dieser Beziehung raus. Es geschieht auch heute, auch unter Gläubigen an der Stelle, oft auch ein geistlicher Machtmissbrauch. Und wenn man dann noch Abhängigkeiten hat, wird das ganz schwierig und das vermischt wird mit Einfluss oder mit Geld. Es ist ganz verhängnisvoll. Ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen in Rätseln und Geheimnissen. Ich könnte euch jetzt viele konkrete Beispiele erzählen, aber die helfen auch nicht weiter. Und die sowas kennen, die wissen, wovon ich rede. Und da muss man einfach sagen, es gibt Leute, da muss man sagen, da habe ich keinen Kontakt mehr mit. Das ist nicht meine Verantwortung, die noch zurechtzubringen und die zu retten. Also es gibt Zweifler, da muss ich mich erbarmen. Es gibt Leute, die ich noch aus dem Feuer retten kann, aber mit dem Wort Gottes und einfach sagt, tu Buße und kehr um. Und es gibt Leute, wo ich einfach sagen muss, Leute, wir dürfen hier keine Verbindung mehr haben. Und wir sollten auch aufpassen damit, uns mit zu vielen negativen Dingen zu beschäftigen, weil alles, womit wir uns beschäftigen, auch mit falschen Lehren und alles, das füllt einfach auch unser Herz, unsere Gedanken. Ich habe einen lieben Freund, den Alexander Seibel, und ich freue mich immer, dass der auch im hohen Alter noch sich mit allem Negativen beschäftigt. Und ich habe gesagt, ich tue das nicht mehr seit einigen Jahren. Und ich sage, wenn ich eine Frage habe, dann rufe ich dich an. Und der kann mir dann immer die richtige Antwort geben und das Material. Aber da muss ich mich nicht. Es ist auch in der Gemeinde gut, wenn es vielleicht ein, zwei Geschwister gibt, die sich mit bestimmten Fragen intensiver beschäftigen. Aber nicht eine ganze Gemeinde muss ständig sich mit irgendwelchen Irrlehren und falschen Richtungen so beschäftigen. Das raubt einem die Freude. Und dafür hat man auch Brüder, die in der Leitung stehen, die auch daran arbeiten, die sich damit beschäftigen, wo man sagen kann, und wenn der das jetzt sagt, dann vertrauen wir darauf, dass er sich verantwortlich damit beschäftigt hat und dann gehen wir den Weg so. Und nicht, dass immer jeder mit allem, da muss man aufpassen auch, womit beschäftigen wir uns. Und es gibt, da kann man keine Gemeinschaft haben. Muss man einfach sagen, ich kann mit denen zusammen bei der Arbeit stehen, ich kann auch Leute grüßen. Es gibt ja in der Bibel auch den Hinweis mit dem Grüßen, dass man nicht mehr grüßen soll. Das hat im Orient ja eine besondere Bedeutung. Das hieß ja immer Gastfreundschaft zeigen, einladen zu sich nach Hause an den Tisch und diese Wertschätzung, diese Anerkennung. Das ist ja nicht, hallo, natürlich, ich habe muslimische Nachbarn, ich habe ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu denen. Ich bin mit Gottlosen umgeben. Ich habe alles, was an mir liegt, ein gutes Verhältnis zu ihnen. Aber jemanden in eine Familie reinnehmen und dann falsche Dinge da verbreiten zu lassen und sowas oder fluchen und Sonstiges, das muss ich ja nicht machen. Und dass man das auch überlegt. Und wie kann man auch, und da müssen wir uns auch gegenseitig ermutigen und sagen, du, ich habe gehört, du willst zu der und der Veranstaltung fahren. Meinst du, dass das wirklich gut ist für dich? Das muss man freundschaftlich, das muss man offen machen, aber dass man da auch zeigt, weil wir überschätzen uns manchmal auch. Wir sagen dann immer, ja, wir prüfen alles und das Gute behalten wir. Ja, aber alles, was wir aufnehmen, das geht auch erstmal bei uns durch. Und man sollte ein bisschen Achtung auch vor sich selbst haben und sich selbst etwas einschätzen, dass man nicht einfach alles konsumieren kann. Und das gilt ja bei allem, gilt ja auch in den Medien und überall. Wenn ich kann sagen, ich finde das nicht gut und den Teil finde ich nicht gut und das finde ich nicht gut und ich kann das, aber das andere ist ja gut. Aber das, so funktioniert der Mensch nicht. Und dass man da weiß, es gibt da eindeutige Grenzen, indem ihr das sogar vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Hassen hat ja oft die Bedeutung an die zweite Stelle setzen, zurücksetzen. Und das gilt eben für unser geistliches Leben, dass man auch ein bisschen geistliche Hygiene betreibt. Und man kann heute überhaupt viel mehr auch geistliche Erlebnisdiät betreiben. Man muss nicht alles gehört haben und mitbekommen haben. Und das ist auch ein bisschen auch eine Schattenseite vom Internet und allen wunderbaren Predigtarchiven und Sonstiges. Aber man muss auch ein bisschen einfältiger sein, ein bisschen einfacher leben und sagen, der Herr hat eine Gemeinde uns geschenkt vor Ort und das genügt mir auch. Ich bin dankbar, wenn ich krank bin und so, wenn ich sowieso Anteil nehmen kann, auch durch Aufnahmen, so ist schön, aber ich habe auch mal Zeiten, wo ich mal mich interessiere für einen besonderen Vortrag, besonderes Thema, das kann ich hören, aber nicht seine immer alles die Zeit füllen mit Dingen außerhalb der Gemeinde. Ich sage das einfach so aus einer Erfahrung, seelsorgerlichen Erfahrung auch, weil man da ganz schnell auch sich überfordert. Und es geht bei allem darum, dass wir wissen, wer wir sind, wer wir selbst sind. Und das gilt auch in der Missionsarbeit. Das ist, auch wenn man so missionarisch an der Front steht, man muss immer wissen, was man da macht. Und man kann das nicht alleine, man braucht dann immer auch Menschen, die für einen beten, weil das immer ein geistlicher Kampf ist, in den ich dann so eindringe. Das merkt ihr, wenn ihr auf der Straße steht, das merkt ihr, wenn ihr irgendwo Gottes Wort weitergebt, dem Teufel gefällt das nicht. Und das ist in der Missionsarbeit ganz, ganz wichtig, hier zu wissen. Und wir müssen wissen, dass der Herr Menschen rettet, dass der Herr durch sein Wort Herzen öffnet und dass wir ja unsere Abhängigkeit vom Herrn kennen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dieses Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, auch in eurem Alltag. Das ist etwas, was unser Herr uns immer vor Augen führt. Wir leben von dieser Barmherzigkeit, auch die andere auch für uns hatten. Ich bin ja beschenkt durch Menschen, denen ich nicht egal war und denen meine Ewigkeit nicht egal war. Und wir haben eine Verantwortung im Gottesplan für Menschen, die er uns in den Weg stellt. Und das möchte ich euch einfach zum Abschluss von heute einfach mitgeben, auch als praktisch, wenn wir von diesem herrlichen Evangelium sprechen. Wir wissen, und das haben wir im Judasbrief gesehen, vieles, was da angreift, aber dass wir uns fragen, wie kann ich dieses Evangelium weitergeben, auch an andere? Und der Herr will uns gebrauchen. Der Jüngste gerade, als der Teenager war und alles etwas kritischer sich angeschaut hat und schon mal manche Fragen gestellt hat, hat mich manchmal in Verlegenheit gebracht, aber hat mir auch geholfen in meinem Glauben, wenn wir sonntags mittags gegessen haben, zusammen und er hat meine Predigt gehört am Sonntagmorgen, dann fragte er dann schon mal, Papa, kannst du mal das, was du heute gesagt hast, kannst du das mal in einem Satz mir sagen? Und das ist gut, so eine Frage. Was wolltest du heute uns eigentlich sagen? Und dann hat er mir mal gesagt, auch er sagte, Papa, das ist schön, ist alles richtig, was du da sagst, aber weißt du, ich bin ein Teenager und ich kann mit den Richtigkeiten, das ist jetzt nicht, das reicht nicht aus. Du musst uns immer konkret sagen am Sonntag, was wir jetzt in der kommenden Woche tun sollen. Das ist, und nächste Woche musst du uns fragen, ob wir es gemacht haben. Also wir brauchen immer, man muss aus dem, was man hört, immer auch eine konkrete Aufgabe mitbekommen. Das ist, habe ich gelernt bei meinen Kindern. Und deshalb finde ich das wichtig, auch für unseren Dienst. Und wenn ich sage, wir sollen missionieren, wir sollen, was nach innen, aber auch nach außen geht, möchte ich euch da einfach zu ermutigen, einfach ganz praktisch. Ich habe da diese Kalender Leben auch mitgebracht. Den haben wir ja in 33 verschiedenen Sprachen. Da ist das gefährliche Evangelium liebevoll verpackt. Kritik kriegen wir eigentlich nur von Christen. Das freue ich mich immer drüber. Ich habe, also persönlich habe ich noch nie einen Nichtchristen getroffen, der hat sich geärgert über den Inhalt, aber nicht darüber, dass ich ihn den gegeben habe und so. Aber Christen sagen immer, ja, da spricht ja auch von Verlorenheit und von Gericht und so, das geht auch gar nicht und so. Vorne sind einladende Worte und auf der Rückseite ist immer der Plan Gottes für unser Leben, wer wir sind, wer Gott ist und dass wir umkehren müssen, Buße tun müssen. Es sind diese Seite, wo das Evangelium, was wir vor 3 Jahren als Thema hatten, diese 7 Kennzeichen und der Glaube an das Evangelium. Und der Vorteil ist, da ist eine Spirale dran, das hängt ein Jahr oder steht ein Jahr irgendwo und irgendwann im Laufe des Jahres greifen Leute oft danach und lesen das wie eine Broschüre. Das reißt man ja nicht ab, sondern das ist wie eine gebundene Broschüre. Und so kommen Leute, und der ist gedacht für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und dass sie Hunger bekommen nach der Bibel. Das Ziel ist immer, eine Bibel zu bekommen in der eigenen Sprache. Wir arbeiten hier mit den Emmaus-Kursen auch in den meisten Sprachen zusammen und dass man eine Bibel bekommt und Antwort aus dem eigenen Kulturkreis. Und ich habe diese Kalender da, gibt es in 33 Sprachen. Wir haben den viele Jahre, die ersten Jahre, schon über 20 Jahre, dass wir den rausbringen, aber die ersten Jahre nicht in Deutsch gehabt, weil ich gesagt habe, die Deutschen haben genug gehört, da habe ich keinen Auftrag. Und das machen andere und wir sind mit Heugelbach zusammen und anderen eng, das können andere machen. Und dann haben wir erlebt, das war dann sehr ernüchternd, dass Ausländer durch diesen Kalender zum Glauben kamen an Jesus. Dann schrieb mir mal eine Frau aus Wiesbaden, zeigte mir ihren Kalender, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ein Serbischer oder irgendwas. Und sie war zum Glauben gekommen und war so erfüllt davon und wollte ihren deutschen Nachbarn das auch weitergeben. Dann hat sie den serbischen Kalender genommen, hat mit Deutsch, mit dem Edding dann übersetzt, das Serbische in Deutsch. Und auf der Rückseite die Texte. Alles. Und da habe ich gedacht, liebe Frau, also das ist ja, das geht nicht. Also Gott liebt auch die Deutschen, habe ich dann bei uns in der Mission gesagt. Haben sich manche gefreut, dass ich das endlich auch erkannt habe. Ich war immer dagegen. Also unseren Auftrag. Wir haben auch auf der Straße, am Literaturbus. Ich habe seit den 1980er Jahren bin oft mit dem Literaturbus unterwegs gewesen und wir hatten teilweise 16 Meter Stand, ist heute fast nicht mehr vorstellbar. Wir hatten Bibeln in 100 Sprachen, aber wir hatten keine Sprache da, die irgendjemand kannte. Also da gab es nichts Deutsches, da gab kein Englisch, kein Französisch, kein Italienisch, kein Griechisch, diese Fragen gab es nicht. Das war unterm Tisch verborgen. Deutsch eigentlich gar nicht. Und dann hättet ihr mal sehen sollen. Ich weiß, wenn man da stand, 10 Meter, 12 Meter stand, Literaturbus noch da nebendran mit einer Verkaufsklappe. Und die Leute gehen von rechts nach links und verstehen nichts. Deutsche, die da. Und wenn sie dann gucken und sagen, nur für sie ist das nicht. Sie haben das ja zu Hause. Ja, was ist das ja in der Bibel? Und das war immer. Aber wir haben das geändert, dass wir auch deutsches Material haben. Also von daher gibt es den auch in Deutsch und in 33 anderen Sprachen. Die Sprache steht immer rechts unten an der Seite vom Kalender. Und ihr könnt das gerne mitnehmen. Es sind nicht mehr alle Sprachen da. In manchen Fächern, da auf rechts auf dem Tisch, sind auch 2 Sprachen drin, manchmal auch 3. Wenn ihr unsicher seid, fragt einfach. Und man kann die einfach auch bestellen. Ich glaube, auch einige von euch bestellen ja immer wieder diese Kalender auch für die Einsätze auf der Straße, die auch heute stattfinden. Und ich möchte euch als Aufgabe einfach geben, nehmt einen oder zwei Kalender mit und betet mal darüber, für wen ihr in diesem Jahr noch bis Weihnachten ein Segen Gottes sein könnt und ein Wegweiser auch zu Jesus hin. Dass ihr euch mal überlegt, wo sind in meinem Umfeld Menschen, die mir mehrfach begegnen in der Woche, von denen ich nicht weiß, ob sie gerettet sind oder ich weiß eher, dass sie nicht gerettet sind. Und dass wir in den nächsten Wochen einfach mal konkret, wenn wir uns sehen, dass wir für diese Menschen beten und dass wir überlegen, in dieser Zeit ihnen Gottes Wort weiterzugeben, irgendwo mal bei einer Gelegenheit und auch etwas über den Glauben sagen. Man kann auch zusammen mit Menschen diesen Kalender lesen, einfach mal, auch die Rückseiten, das sind alles Bibelworte. Und man kann das auch schön einpacken noch, man kann auch Kekse dabei tun, wenn ich eure Kreativität her sehe, was ihr an Essen zusammenstellt. Das kann man wunderbar verpacken und persönlich abgeben. Der Kalender braucht ein Gesicht. Der braucht wirklich jemand, dass man sieht, der oder die hat mir das gegeben. Und dass ihr alle da mal überlegt, wo ist ein oder zwei Menschen, das ist keine Überforderung, in meinem Kreis, in meinem Bekanntenkreis, und überlegt mal, ob irgendwo ein fremdsprachiger Mensch ist. Und nimmt dann einen Kalender oder bestellt ihn noch, wenn die fehlen, die Sprachen, und gebt das dann gezielt weiter als Gruß, als Zeugnis auch eures Glaubens. Und das ist euer Missionsfeld erstmal. Und da kann man auch, ich habe das mal in der Gemeinde, wo wir das mal gemacht haben, haben wir an die Wand dann das Missionsfeld mal dargestellt. Und jeder hat von seinem Kontakt immer wieder in den nächsten Wochen und Monaten berichtet. Und man hat gemeinsam dafür gebetet und hat dann gesagt, du, ich habe ein Gespräch, ich habe die Familie eingeladen, jetzt, ich habe die Frau eingeladen aus der Nachbarschaft oder vom Arbeitsplatz. Betet dafür, für das Gespräch, ich habe zu Hause Kaffee trinken mit denen und so. Irgendwo. Und plötzlich war das alles sehr lebendig, das ganze Missionsfeld. Und das ist keine Überforderung. Da kann keiner sagen, ich habe keine Zeit dafür. Und wenn uns diese Liebe Jesu einfach bewegt, dann möchten wir, dass andere Menschen auch davon erfahren. Wenn jemand was weitergibt und einen großen Schaden nimmt, also bespuckt wird und beschimpft wird und die Tür an der Nase geknallt kriegt oder so, könnt ihr mir einfach persönlich schreiben und ich schenke euch 10 Euro aus meiner eigenen Tasche, dass ihr irgendwo zur Entspannung mal noch einen Kaffee trinken könnt oder was auch immer. Also könnt ihr mir wirklich machen. Ich habe das auch schon erlebt, dass das Leute gemacht haben. Dann habe ich das auch bezahlt aus meiner Tasche. Aber das ist ganz selten. Aber wenn ihr merkt, dass da öffnet der Herr Türen, dann lasst euch ermutigen, gemeinsam auch als Gemeinde diesen Weg weiterzugeben. Wir dürfen das nicht für uns behalten. Und ich danke euch für euer Zuhören, danke für diese Offenheit, für diese Gemeinschaft. Ich freue mich, dass wir morgen noch diesen Abschluss haben mit diesem wunderbaren Segenswort, wo der Himmel aufgeht und wir so ermutigt werden. Und wünsche euch allen, auch die jetzt unterwegs sind gleich und wieder an ihre Orte fahren, auch offene Türen für Gottes Wort. Und dass das, was wir heute gelesen haben bei Judas, uns hilft einfach zur persönlichen, einfach auch Mahnung, auch dass wir uns persönlich fragen, Herr bin ich's und ich möchte nicht irgendwo dir im Weg stehen. Dass der Herr uns auch in unserem Herzen Dinge aufzeigt, die wir bekennen sollen und dass wir einander helfen sollen auf diesem Weg. Wenn jemand Fragen hat oder Kritik hat oder so, ihr könnt mir gerne schreiben in der Zeitschrift, die da draußen liegt. Steht vorne auf der Seite 3 meine E-Mail. Der Roland hat auch meine E-Mail-Anschrift. Und ihr könnt mich hier noch ansprechen, dass wir aber wissen, wir wollen dem Herrn folgen, der sein Leben für uns gegeben hat. Amen.